15. Brief. Sie werden gewiss begierig sein zu erfahren, durch was für eine Lebensordnung und durch was für eine Diät es unserem Weltweisen gelungen sei, sein Leben bei dem schwächlichen Körper bis zu dem hohen Alter fortzuführen. Ich will Ihnen heute meine Erfahrungen und Bemerkungen darüber mitteilen, aber ich bin keineswegs der Meinung, dass alles, was Kant genoss und tat, von ihm geradehin auf ein langes Leben berechnet war. Vielleicht folgte er in vielem bloß seinem Geschmack, vielleicht hatte vieles die bloße Gewohnheit eingeführt. Genug, Sie sollen seine Lebensordnung genau kennenlernen. In jüngeren Jahren scheint Kant sich eben nicht an eine feste diätetische Regel gebunden, sondern vieles auch bloß des Vergnügens wegen getan zu haben. Er wechselte auch, als ein scharfer Beobachter seiner selbst nach den Jahren und Umständen mit seiner Lebensweise ab. Hätte ich die erforderlichen Data dazu, so würde ich diesen Gegenstand nach seinen verschiedenen Lebensperioden abhandeln. Jetzt muss ich mich damit begnügen, Ihnen die Lebensordnung, welche er in seinem höchsten männlichen Alter und zur Zeit seiner vollendeten Größe befolgte, umständlich zu beschreiben. Kant stand jeden Tag im Sommer und im Winter des Morgens um 5 Uhr auf. Sein Bedienter war pünktlich um 4:45 vor seinem Bette, weckte ihn und ging nicht eher fort, als bis sein Herr aufgestanden war. Bisweilen war Kant noch so schläfrig, dass er den Bedienten selbst bat, er möchte ihn noch etwas ruhen lassen, aber dieser hatte von ihm selbst solche gemessene Befehle, sich dadurch nicht irre machen zu lassen und ihm durchaus seinen längeren Aufenthalt im Bette zu gestatten, dass er ihn öfters zwang, pünktlich aufzustehen. Kant hielt einen Schlaf von 7 Stunden, und zwar von 10 bis 5, für die Grundlage der ganzen Diät und alles Wohlbefindens. Daher er sich auch an diese Regel so lange mit der größten Strenge band, bis endlich die größte Altersschwäche ihm einen längeren Schlaf, wenigstens eine längere Ruhe im Bette, durchaus notwendig machte. Sobald er angekleidet war, ging er im Schlafrocke und mit einer Schlafmütze, über welche er noch ein kleines dreieckiges Hütchen setzte, in seine Studierstube, wo er sogleich sein Frühstück genoss, welches aus 2 Tassen Tee und einer Pfeife Tobak bestand. Der Tee war ein äußerst schwacher Abzug von wenigen Teeblümchen. Die Morgenpfeife benutzte er zugleich zur Beförderung der Evakuation. Kant hatte eine so große Neigung zum Kaffee, dass es ihm die größte Überwindung kostete, ihn nicht zu trinken, besonders wenn ihn in Gesellschaften der Geruch dazu reizte, aber er hielt das Öl des Kaffees für schädlich und vermied ihn daher gänzlich. Bis 7 Uhr arbeitete er und dachte seinen Vortrag durch. Alsdann zog er in seiner Schlafstube sein Kleid an und ging in den Hörsaal. Um 9 Uhr versetzte er sich sogleich wieder in seinen Schlafrock, in seine Schlafmütze und Pantoffeln, arbeitete bis 12:45, kleidete sich sodann zum Mittagessen an und kehrte in seine Studierstube zurück, wo er um 1 Uhr seine Tischgäste empfing. Bald darauf wurde man ins Speisezimmer genötigt, wo Kant in der Regel bis 4 Uhr und, wenn er große Gesellschaft hatte, auch bisweilen bis 6 Uhr an der Tafel blieb. Nicht lange nachher ging er etwa eine Stunde und, wenn die Witterung schön war, auch länger spazieren. In der Zwischenzeit bis zur Promenade musste er sich aber vor dem Niedersetzen hüten, weil er sonst dem Schlafe, den er nach dem Essen durchaus vermeiden wollte, nicht widerstehen konnte. Seinen Spaziergang machte er anfangs gewöhnlich auf dem philosophischen Gange, wo er sich dann hinsetzte, seinen Gedanken nachhing, auch bisweilen wichtige Ideen in seine Schreibtafel aufzeichnete. Weil sich ihm aber hier Bettler und zudringliche Bekannte nachzogen und ihn in seinem Nachdenken störten, so musste er mit seinem Spaziergange abwechseln. Sehr selten ging er außerhalb der Stadt spazieren, und zuletzt schränkte er sich sogar auf den nahegelegenen Königsgarten ein. Durch die Witterung ließ er sich so leicht von der Promenade nicht abhalten. Im Sommer ging er sehr langsam, um nicht in Schweiß zu geraten, und sobald er merkte, dass der Schweiß ihm ausbrechen wollte, so blieb er mitten in der Straße stehen, weil er nach seiner Konstitution den Schweiß durchaus vermeiden zu müssen glaubte. Seinen Spaziergang machte er gewöhnlich ganz allein. Es war ihm auch unangenehm, wenn sich ein Freund an ihn schloss und ihn begleitete. Nach dem Spaziergange widmete er die übrige Zeit des Tages der Lektüre, und dann waren ihm auch die Besuche seiner Freunde am angenehmsten. Pünktlich um 10 Uhr beschloss er durch den Schlaf seine Tagesgeschäfte. Auf diese Art verfloss ein Tag wie der andere, und selbst die Tage, an welchen er Gesellschaften besuchte, machten keine Abänderung in seiner Lebensweise. Kant aß nur einmal am Tage, und zwar zum Mittage, aber mit einem sehr starken Appetit. Den ganzen übrigen Tag genoss er nicht das Mindeste, außer Wasser. Sein Tisch bestand aus 3 Schüsseln, nebst einem Beisatz von Butter und Käse und im Sommer noch von Gartenfrüchten. Die erste Schüssel enthielt jederzeit eine Fleisch, größtenteils Kalbssuppe mit Reis, Graupen oder Haarnudeln. Er hatte die Gewohnheit, auf seinen Teller noch Semmel zur Suppe zu schneiden, um sie dadurch desto bündiger zu machen. In der zweiten Schüssel wechselten trockenes Obst mit verschiedenen Beisätzen, durchgeschlagene Hülsenfrüchte und Fische miteinander ab. In der dritten folgte ein Braten. Ich erinnere mich aber nicht, jemals Wildbret bei ihm gegessen zu haben. Des Senfs bediente er sich fast zu jeder Speise. Auch liebte er sehr die dicke Butter zu Gemüsen und Fleischspeisen und sann selbst darüber nach, wie die dicke Butter am besten durch fixe Luft zubereitet werden könnte. Butter und Käse machten für ihn noch einen wesentlichen Nachtisch aus. Und da er selbst so sehr den Käse liebte, so sah er es auch gern, wenn seine Gäste Freunde vom Käse waren. Daher scherzte er oft mit meinem Bruder, dass dieser über 2 wichtige Gegenstände der Unterhaltung, nämlich über Käse und Tobakrauchen, nicht mitsprechen könnte. Er aß ein feines, 2-mal gebackenes Roggenbrot, das sehr wohlschmeckend war. Der Käse wurde öfters fein gerieben auf den Tisch gesetzt. Unter allen Käsesorten war ihm der englische am liebsten, aber nicht der rötliche, der ihm mit Mohrrübensaft gefärbt zu sein und deshalb so leicht seinen Geschmack zu verändern schien, sondern der seltenere weiße. Bei großen Gesellschaften kam noch eine Schüssel und ein Beisatz von Kuchen hinzu. Die Lieblingsspeise Kants war Kabeljau. Er versicherte mich eines Tages, als er schon völlig gesättigt war, dass er noch mit vielem Appetit einen tiefen Teller mit Kabeljau zu sich nehmen könnte. Auf seine Art zu essen verwandte Kant wenige Aufmerksamkeit. Das meiste Fleisch zerkaute er bloß, sog den Saft aus und legte das Übrige auf den Teller zurück. Er suchte dies zwar durch Brotkrusten zu bedecken, aber er vermied dadurch doch nicht allen Übelstand. Überhaupt sah es auf und neben seinem Teller nicht so geschmackvoll aus, als man an seinem übrigen Betragen gewohnt war. Seine stumpf werdenden Zähne gaben dazu wohl die meiste Veranlassung. Kant trank nichts anderes als Wein und Wasser. Das Biertrinken nannte er ein Essen, weil das Bier so viele nährende Teile enthält, dass die Liebhaber desselben sich dadurch sättigen und sich den Appetit zum Essen verderben. Er trank in der Regel einen leichten roten Wein, gewöhnlich Medoc. Er und jeder Gast hatten eine kleine Viertelstoffbouteille mit Wein vor sich stehen, und gewöhnlich wurde auch nicht mehr als dieses kleine Maß geleert, obgleich immer noch einige Reservebouteillen in der Nähe standen. Eine Zeit hindurch hatte Kant auch noch eine ebenso kleine Bouteille mit weißem Wein in seiner Nähe, um bisweilen, wenn er den roten zu adstringierend fand, mit einem Glase weißen abzuwechseln. Weil er in seinem lebhaften Gespräch sehr leicht vergaß, ob er soeben getrunken hatte und, wenn das Glas gefüllt vor ihm stand, zur Wiederholung versucht wurde, so hatte er die Gewohnheit, nur so viel in sein Glas zu gießen, als er jedes Mal austrank. In Gesellschaften, wie zum Beispiel bei Hippel, wo der aufwartende Bediente den Wein eingoss, wurde er dadurch zum öfteren Trinken veranlasst, wobei er aber doch nie sein Maß überschritt. Kant galt besonders bei Frauenzimmern für einen Mann, der eine sehr delikate Zunge und einen schwer zu befriedigenden Geschmack hätte. Es ist nicht zu leugnen, dass er gut gewählte und wohl zubereitete Speisen liebte, aber nach seinem von ihm selbst angeordneten Tisch zu urteilen, mochte er am liebsten eine gute Hausmannskost, ohne alle Delikatesse. Ich habe mich oft an seinem eigenen Tische gewundert, wie ein Mann, der sich zu Hause Speisen, welche nicht einmal immer gut zubereitet waren, sehr gut schmecken ließ, in den Ruf eines überfeinen Sinnengeschmacks kommen konnte. Diesen Ruf hat auch wohl am meisten sein Raisonnement über die Kochkunst und über die Ausbildung eines Frauenzimmers zur Kochkunst erzeugt. Abgerechnet, dass er so wie jeder Mensch mit gesunden Sinnen, bisweilen, wenn dazu in Gesellschaften Gelegenheit war, etwas Wohlschmeckendes recht gern aß, so pflegte er noch mit der Wirtin darüber zu sprechen, sich aus Artigkeit nach der Zubereitung der Speise zu erkundigen und seinen Beifall darüber zu bezeigen. Außerdem liebte er überhaupt das Gespräch über die Kochkunst, hatte selbst viele Kenntnisse darin und suchte sie durch seine Unterhaltung mit den Damen noch zu vermehren. Deshalb fürchtete jede Wirtin diesen scharfen Kritiker und war ängstlich bemüht, seinen feinen Kennergeschmack zu befriedigen. Dass er einen Wert auf wohlschmeckende Speisen legte, verriet noch sein Urteil über die weibliche Erziehung. Er hatte gewiss alle Achtung für das weibliche Geschlecht und schätzte viele talentvolle und kenntnisreiche Damen als seine Freundinnen, aber eben deshalb meinte er, ein jedes Frauenzimmer müsste seiner allgemeinen Ausbildung unbeschadet sich noch für die speziellen Zwecke als Gattin und Hauswirtin gehörig ausbilden, um ihre künftige Bestimmung ganz zu erfüllen. Zu dem Ende hielt er es für rätlich, dass man seine Tochter ebenso von einem Koch eine Stunde in der Kochkunst unterrichten lassen möchte, als von dem Musikmeister in der Tonkunst, weil sie sich bei ihrem künftigen Manne, er sei, wer er wolle, Gelehrter oder Geschäftsmann, weit mehr Achtung und Liebe erwerben würde, wenn sie ihn nach vollbrachter Arbeit mit einer wohlschmeckenden Schüssel ohne Musik als mit einer schlecht schmeckenden mit Musik aufnehmen möchte. Die Erzählung meines Bruders, dass in Schottland in den besten Häusern der Gebrauch, den Töchtern in der Kochkunst von einem Koche Lektionen geben zu lassen, wirklich stattfinde, hörte er nicht allein mit Vergnügen, sondern er pflegte sie auch öfters zur Bekräftigung seines Rats anzuführen, um jeden Hausvater zur Benutzung dieses Bildungsmittels bei seinen Töchtern desto geneigter zu machen. Seiner Meinung nach könnte es auch dem geistreichsten Manne, und wäre er selbst Dichter und Künstler, nicht gefallen, wenn seine Frau, anstatt ihm ein gehöriges Essen vorzusetzen, ihn mit einem Gedichte oder Gemälde entschädigen wollte, das sie zu der Zeit verfertigte, als sie sich der Küche annehmen sollte. Urteilen Sie selbst, ob Kant nicht recht hatte, aber seine Meinung mag mancher Dame missfallen haben, daher sie sich dafür an seiner Zunge zu rächen suchte. Ich füge jetzt noch einige einzelne auf seine Lebensart sich beziehende Bemerkungen hinzu. Kant trank vor mehreren Jahren, ohne Durst zu haben, sehr viel Wasser, musste es aber nach einiger Zeit einstellen, weil er einen natürlichen Widerwillen dagegen verspürte. Kaum hatte er dem Wassertrinken entsagt, so setzte seine Nase so wenig Feuchtigkeit ab, dass er nicht mehr Tobak schnupfen konnte. Er schloss hieraus, dass sein Körper etwas mehr Flüssigkeit bedürfe, trank täglich eine mäßige Quantität Wasser und konnte sich wieder des Schnupftobaks bedienen. Er führte gewöhnlich in zwei Dosen eine feinere und eine gröbere Sorte Schnupftobak bei sich, um damit nicht bloß nach Gefallen, sondern selbst nach einer gewissen Regel abwechseln zu können. Überhaupt liebte er den Schnupftobak sehr, hielt es aber doch nicht für schicklich, in seine Vorlesungen eine Dose mitzunehmen. Daher er es denn auch nicht gerne sah, wenn seine nahe vor ihm sitzenden Zuhörer durch den öfteren Gebrauch des Tobaks seinen Appetit danach erregten. Das Schnupftuch hatte er in seiner Studierstube nie bei sich, sondern auf einem entfernten Stuhle liegen, um dadurch bisweilen zum Aufstehen genötigt zu werden. Kant schlief im Kalten unter einer leichten Decke, und obgleich sein Schlafzimmer von seinem geheizten Wohnzimmer entfernt lag, so ließ er es doch nur bei strenger Kälte ein wenig erwärmen. Er befand sich dabei sehr wohl und sein Schlaf war fest und ruhig. Seine Studierstube ließ er nach dem Thermometer heizen, um stets in derselben Temperatur der Luft zu verweilen, daher man auch an kühlen Sommertagen seine Studierstube geheizt fand. Die Beschaffenheit der Luft und der Witterung hatte auf sein Wohlbefinden einen sehr großen Einfluss. Dies veranlasste ihn auch, ein genauer Wetterbeobachter zu werden. Er sah sehr häufig am Tage nach der Wetterfahne, um die Richtung des Windes zu bemerken. Er beobachtete oft das Thermometer, Barometer und Hygrometer und berechnete genau die Mondveränderungen. Er öffnete für einzelne Augenblicke das Fenster, um durch das Einatmen die Beschaffenheit der Luft zu beurteilen. Er erkundigte sich bei seinen Gästen sorgfältig nach der Witterung und gründete darauf sehr scharfsinnige Erklärungen über sein Befinden und merkwürdige Schlüsse auf bevorstehende Erscheinungen in der Natur. Es hat vielleicht nie ein Mensch gelebt, der eine genauere Aufmerksamkeit auf seinen Körper und auf alles, was diesen betrifft, angewandt hat als Kant. Aber höchst merkwürdig ist es, dass zu dieser genauen Aufmerksamkeit ihn nicht hypochondrische Grillen, sondern vernünftige Gründe bewogen. Ihn interessierte die Erreichung eines hohen Alters. Er hatte eine ganze Liste von altgewordenen Menschen im Gedächtnis. Er führte öfters die noch älteren Männer aus den höheren Ständen in Königsberg an und freute sich, dass er nach und nach avancierte und nicht viel Ältere mehr vor sich habe. Er ließ sich viele Jahre hindurch von dem königsbergschen Polizeidirektorio die monatlichen Sterbelisten einreichen, um danach die Wahrscheinlichkeit seiner Lebensdauer zu berechnen. Und merkwürdig ist es, dass er bei der Angabe seines Alters nie das Jahr nannte, in welchem er lebte, sondern das bevorstehende, in welches er den künftigen 22. April eintreten würde. In der festen Hoffnung, immer noch ein neues Lebensjahr zu erreichen, trug er selbst zur Erreichung desselben durch vernünftige Aufmerksamkeit auf seinen Körper bei, ohne doch durch ängstliche Besorgnisse über die Schwächlichkeit desselben diesem Zwecke gerade entgegenzuarbeiten. Denn so schwach und empfindlich sein Körper war, so stark und unerschütterlich war auch seine Seele. Er sah mit kaltem Beobachtungsgeiste den Experimenten zu, welche die Natur mit seinem körperlichen Organ anstellte, setzte sich nach Gutbefinden ihren Einwirkungen kraftvoll entgegen und leitete ihre Einflüsse mit Vernunft zu heilsamen Zwecken. Daher blieb auch bei allen Veränderungen seines Körpers sein Gemüt ruhig und heiter. Er wählte seine physische Natur zwar zum Gegenstande seines Nachdenkens und seiner Unterhaltung, aber er ließ sich durch sie nie in seinem frohen Lebensgenuss stören. Durch Aufmerksamkeit auf sich selbst, durch Selbstbeherrschung, durch festes Anhalten an vernünftigen Lebensregeln, durch ungetrübten Frohsinn erreichte der Weise ein hohes und glückliches Greisenalter.